Willkommen in der Reihe Philosophische Brocken, in der wir heute einen harten Brocken behandeln wollen, den Krieg. Daher haben wir auch den zweideutigen Titel, den Krieg erklären, uns ausgesucht. Wir wollen über den Krieg sprechen aus philosophischer und politiktheoretischer Sicht. Mein Name ist Hakan Gürses, ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. Mein Gast im Studio ist Sebastian Reinfeld. Hallo Sebastian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sebastian Reinfeld studierte Philosophie, Politikwissenschaft und öffentliches Recht und promovierte in Frankfurt am Main. Er hat Lehraufträge in Wien, in Frankfurt, in Innsbruck und auch eine Gastprofessur in Ljubljana. Seine Arbeitsbereiche sind Populismus. Zu diesem Thema hat er auch im Jahr 2000 im Braumüller Verlag das Buch Nicht wir und die da herausgegeben. Demnächst erscheint auch ein langer Aufsatz mit dem Titel Die Menge zentrieren. Mhm. Zeitgenössische französische Philosophie und Sprach- und Diskurstheorien. Sebastian unterrichtet aber nicht nur Philosophie und Politikwissenschaft, sondern auch Deutsch als Fremdsprache. Mhm. Und wie er sich nennt, als umherschweifender Produzent, ist er auch publizistisch tätig, ziemlich aktiv. Ja, Sebastian, ich möchte mit einem Fragenblock beginnen. Ein Block, der auch sozusagen eine Art Legitimation dieser Sendung geben soll. Die klassischen Philosophen, auch die christlichen, haben über den Krieg nachgedacht, später dann in der Aufklärung. Und im 20. Jahrhundert gab es auch Theorien über den Krieg, philosophische, politisch-theoretische. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien der Krieg für immer verdammt. Also Umberto Eco hat einmal geschrieben, wenn heute jemand von der hygienischen Funktion, von der reinigenden Funktion des Krieges reden würde, würde er nicht in die Literatur eingehen, sondern im besten Fall in die Psychiatrie. Ich habe aber den Eindruck, dass in den letzten 30 Jahren wieder über den Krieg gesprochen wird und in den letzten 10, 15 Jahren der Krieg wieder zu einem sehr wichtigen philosophischen Thema wird. Ist der Krieg tatsächlich ein philosophisches Thema? Soll es ein philosophisches Thema sein, das Phänomen Krieg? Und warum?
Na, die Antwort auf die letzte Frage, soll es ein Thema sein, hängt sicherlich davon ab, welches Verständnis von Philosophie man hat. Mein Verständnis von Philosophie ist es auf eine Formel gebracht, dass es dass Philosophie reflektierte und systematisierte Erfahrung ist. Andere Philosophieverständnisse gehen einfach sozusagen in der Tradition irgendwie zurück und haben nur die Bewegung des Begriffs und die Problematisierung von Begriffen im Auge. Ein Philosophiebegriff, der von der Erfahrung ausgeht, kommt am Krieg nicht vorbei, um das mal so auszudrücken, und in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ich kann das subjektiv, persönlich beantworten. Ich bin 1963 geboren, in einer Zeit, in der man in Deutschland, in Westdeutschland, über Krieg nicht sehr viel nachgedacht hat, weil die Kriege außerhalb Deutschland stattgefunden haben und man über den Zweiten Weltkrieg nur die Heldengeschichten der Kriegsgeneration gehört hat, und die konnte man nicht mehr hören und wollte man auch nicht mehr hören, hat man also auch nicht weiter darüber gesprochen. Meine intensivere Beschäftigung mit dem Krieg begann mit dem, ja, eigentlich von der Rechnung her zweiten Golfkrieg Anfang der 90er Jahre. Dort saßen wir vor dem Fernsehen, wie so alle, wie so viele, und haben versucht zu begreifen, was da passiert. Und zwar nicht, was sozusagen jenseits des Fernsehers passiert, was dort unten, wie man immer gesagt hat, in der Wüste oder so passiert hat, was der wahre Kriegsverlauf ist, sondern wir haben versucht zu verstehen, was diese mediale Inszenierung des Kriegs eigentlich bedeutet, welche Rolle wir als Zuschauer dort haben, welche Art von Videospielinszenierung das ist, wo, ob es überhaupt einen realen Krieg dann noch gibt, geben kann für uns. Und so bin ich in Kontakt gekommen eigentlich mit Philosophen wie Baudrillard und Virilio, die genau diese Situation problematisiert haben.
Das heißt, gäbe es diese mediale Inszenierung nicht, würden wahrscheinlich auch sehr viele westliche Philosophinnen und Philosophen meinen, der Krieg findet nicht in unseren Ländern statt, ist also kein brennendes Problem. Ich glaube, das war tatsächlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang, einige Jahrzehnte lang der Fall. Was ist aber sonst neu an diesen Kriegen, die wahrscheinlich beginnend mit dem Zweiten Golfkrieg, das heißt mit dem Krieg, der von Bush Senior mehr oder weniger geführt wurde gegen den Irak. Natürlich, das muss man auch erwähnen, nachdem Saddam Hussein sein Nachbarland Kuwait besetzt hatte. Was ist da neu an diesen Kriegen?
Weiß ich nicht. Ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Attribut neu. Ich will aber die Frage benutzen, um so sehr schematisch und in einem Eilzugtempo, nicht ÖBB-Eilzug, dann wird es länger dauern, also in einem Eilzugtempo so ein paar Aspekte aus der Vergangenheit herauszunehmen, die mir relevant erscheinen. Also in der Antike, wenn man in den antiken Texten blättert, sag ich mal, findet man als wichtige Entscheidung, ich denke Unterscheidung und für heutige Zeit auch irgendwie relevant oder teilweise benutzte Unterscheidung, ist der Unterschied, ist ein großer Unterschied, ob es einen Krieg zwischen den Hellenen gab, also zwischen den hellenischen Völkern, Stadtstaaten. Der hatte andere Regeln, eine andere Art von Kodifizierung, eine andere Art von Regelmäßigkeit als der Krieg gegen die Barbaren. Die Barbaren, muss man auch im Unterschied zum heutigen Verwendung des Begriffs sagen, bezog sich erst einmal nur auf die unverständliche Sprache. Die Barbaren, da gab es kein Problem, sie zu versklaven. Zum Beispiel mit den Barbaren konnte man mehr oder weniger machen, was man wollte. Währenddessen zum Beispiel hellenische Besiegte ganz anders, mit ganz anderem Respekt behandelt wurden und zum Beispiel nicht versklavt werden durften. Also in den Texten kommt mir so vor, wenn ich mir sie durchlese, Krieg ist sozusagen ein Tatbestand des Politischen, gehört dazu. Es gibt einfach sozusagen Konflikte, die dann irgendwann kriegerisch werden, die dann aber danach sozusagen in eine andere Form irgendwie finden. Und die Regelungen haben solche Art von Unterscheidung wie Barbaren, Hellenen. Dann würde ich vorschlagen, als zweite Gruppe irgendwie zu nehmen, die diese beiden großen Männer, großen in Anführungsstrichen Männer, Machiavelli und Hobbes, deren Erfahrungshintergrund war die Bürgerkriege im Zuge der Herausbildung der Nationalstaaten, die sehr, sehr blutig und gewaltsam waren, und ihr Problem, das Problem, das sich für sie dann gestellt hat, war, wie kann man diese anarchische Bürgerkriegssituation überführen in irgendwie einen anderen Zustand, den sie sich nicht wirklich getraut haben, Frieden zu nennen, aber Staat genannt haben. Da finden sich also sozusagen strategisch-taktische Überlegungen wie bei Machiavelli, wie die Heere aufgebaut werden sollten, wie sie marschieren sollten, welche Taktiken, Techniken gut sind im Sinne einer Anweisung, einer Unterweisung eines Fürsten, während bei Hobbes geht es darum, wie sozusagen die Staatsgründung theoretisiert werden kann. Also, aber sozusagen der Hintergrund, der ist der Krieg. Der Krieg ist immer da. Und die Theorie ist praktisch eine Antwort auf den Krieg. So, sozusagen, um deine Frage zuzuspitzen.
Vielleicht machen wir da eine kleine Pause, und also Sprechpause zumindest, und lauschen Georg Kreisler.
Der Vater ist Vertreter und ein ehrenwerter Mann, die Mutter eine Dame, wie man selten finden kann. Der Sohn hätt drum nach Wissen und Gewissen ein anständiges Jingel werden müssen. doch Gottes Wege sind einmal verworren und diskret. Obwohl der Sohn studierte auf der Universität, hat er, wer hätte damals das gedacht, den Eltern nix wie Schimpf und Schande eingebracht. Sie schleichen durch die Stadt und schauen niemand ins Gesicht. Der missgeratene Sohn ist nämlich, wissen Sie noch nicht, der arme Mensch ist General. Es ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich, und dafür wird er noch brennen, auf seine Mutter etwas Rücksicht nehmen können. Er geht umher und tut sich groß mit einem Streifen auf der Hose. Die Mutter weint, die Augen blind. Er spielt Soldat, als wäre er noch ein kleines Kind. Macht Leuten Angst und schlagt Krawall, damit man merken soll, er ist ein General. Sie haben noch drei Töchter und die machen ihnen Ehr. Die erste ist verheiratet, ich glaub mit einem Chauffeur. Die zweite ist sogar mit einem Doktor. Der wird sie einmal heiraten, so sagt er. Die dritte ist noch ledig und sie lässt sich etwas Zeit. Man sagt, sie wird es schwer haben, weil sie kennt zu viele Leid. Doch muss man dabei einräumen dem Kind, dass es zumindest bei der Sache gut verdient. Und nur der eine Sohn hat sich so fürchterlich verirrt. Für ihn ist es nur wichtig, dass man schön im Takt marschiert.
Links, zwei, drei, vier, Finnef. Links, zwei, drei, vier, Finnef.
Naja, er ist ein General. Da ist der Schaden schon total.
Er näht sich Borten an den Rock und kleine Sterne. Denn wenn die anderen salutieren, das hat er gerne. Er schläft bei Nacht in einem Zelt. Und wenn er träumt, ist er ein Held. Dann wacht er auf und kriegt dann Zorn. Statt einem Wecker kommt der Goy mit einem Horn. Na, sagen Sie selbst, ist das normal? Aus dem wird nie etwas, der bleibt der General.
Das war Georg Kreisler mit seinem Lied Der General aus dem Jahr 1966 von aus der Platte Nicht-Arische Arien. Ich will einen Berufsstand nicht in den Dreck ziehen, sozusagen, aber es wäre schon schön, wenn man so denken würde über diesen Berufsstand. Meine Frage wäre, warum wird man General? Aber natürlich versuche ich dann diese Frage doch etwas philosophischer zu formulieren. Platon sprach davon, dass man Kriege führt, um den Nachbarn Land abzuschneiden, weil die größer werdende Stadt dann immer mehr Grund und Boden braucht. In der Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert stand, der Krieg ist ein Streit zwischen Herrschenden, der eben mit Waffengewalt ausgetragen wird, mit Waffen ausgetragen wird. Es gab diese ganz berühmte Formel von Clausewitz, dass der Krieg die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln sei. Was sind die Motive von neueren Kriegen, also von, sagen wir, moderneren Kriegen? Und damit werden wir uns wahrscheinlich auch ein wenig an die Definition des Krieges heranwagen, weil wir sprechen vom Krieg der Sterne, vom Krieg der Kulturen, von Befreiungskriegen, vom Bürgerkrieg, Revolution, Widerstand, Krieg gegen den Terror etc. Es sind viele Namen, die eben mit gewaltsamen Konfliktaustragungen verbunden sind. Von was für einem Krieg sprechen wir heute und wo liegen die historischen Quellen dieses Krieges?
Also die historischen Quellen jetzt für Kriege, die im europäischen Raum irgendwie stattfinden, liegen sozusagen in der nächsten Etappe irgendwie jetzt in der Aufzählung Krieg zwischen Nationalstaaten, und dort geht es um Territorien. Das, was du gesagt hast, Territorialkriege, wo es darum geht, Territorien, Ländereien abzuschneiden, dazu zu bekommen. Und meinem meinem Verständnis nach ist der Krieg sozusagen eine Möglichkeit unter anderem an die Territorien ranzukommen. Die andere Möglichkeit wäre geschickte Paktsysteme, berühmte Bismarck oder so, also sozusagen gute Bündnisse und Übereinkünfte, und sozusagen Krieg ist eine Möglichkeit. Der Unterschied, was ist jetzt nun das definite Kriterium dafür, liegt sicherlich im Einsatz der Gewalt, aber wenn man sozusagen uns an die modernen Kriege herantasten, Einsatz von Gewalt, aber außerordentlich kodifiziert. Die Menschen tragen Uniformen, wir haben es im Lied gehört, sie bewegen sich nach einem bestimmten Rhythmus, sie haben eine bestimmte Art von Disziplinierung, die zur Ausbildung des Soldaten notwendig ist, das heißt eine bestimmte Art von Körperlichkeit, eine bestimmte Art von Gesellschaftsorganisation eigentlich auch, die damit irgendwie verbunden ist, und aus dem heraus dann Krieg irgendwie erwächst. Also rein nur Gewalt, das hat auch schon Hannah Arendt in einem kleinen Aufsatz gezeigt, nur Gewalt als Kriterium reicht nicht aus. Weil dann spätestens, wenn wir uns mit Revolutionen beschäftigen, das Problem, dass sie natürlich auch Gewalt einsetzen, aber irgendwie dann doch nicht irgendwie kriegerisch sind. Also das würde ich für die modernen Kriege, deshalb spricht man auch oft vom totalen Krieg, also sozusagen die gesamte Gesellschaft ist sozusagen involviert mit da drin. Das ist also nicht eine Kaste, die sozusagen die Kriegerkaste ist, die einfach den Krieg macht. Das ist ihr Job und ihr Hobby und fertig, und dann kommen sie nach Hause und einige sind tot und andere nicht und so weiter, sondern die ganze Gesellschaft ist institutionell und ideologisch in diesen Krieg involviert. So würde ich das versuchen irgendwie anzugehen. Also die Definition von Krieg wäre sozusagen Einsatz von Gewalt plus Kodifizierung plus eine Art von Körperlichkeit, Ausbildung. Und ich denke, mit dieser Definition kommt man auch an diese sogenannten neuen Formen. Da denke ich zuerst mal an Partisanenkrieg. Das war für die sozusagen völkerrechtliche Definition war das eine ganz neue Figur, der Partisan, der nicht im Zweiten Weltkrieg schon vorher aufgetaucht, aber dort irgendwie doch sehr wirkungsmächtig agiert hat. Er trug keine Uniform und gibt ja so große Abhandlungen und Diskussionen darüber, wie eigentlich mit einem gefangen genommenen Partisanen umzugehen ist. Wird er als Kriegsgefangener behandelt oder ist er vogelfrei? Und da zum Beispiel diese relativ alte Problematik sehen wir jetzt in Guantanamo Bay, wo Amerika behauptet, dass diese 650 Terroristen keine Kriegsbeute sind. Also keine Kriegsgefangenen sind und sie deshalb mit ihnen machen können, was sie wollen. Unbegrenzt festhalten, foltern, was auch immer. Und gestern war in mehreren Medien zu lesen, dass jetzt überlegt wird, dort Todeskammern zu errichten, ohne dass die einmal ein juristisches Verfahren gesehen haben. Aber das ist sozusagen in dieser Logik dann konsequent, in Anführungsstrichen. Also da sieht man, dass diese neuen Formen, in Anführungsstrichen, gar nicht so eine Art neue Antwort erfahren, sondern die alte Antwort.
Du hast jetzt zwei sehr wesentliche Punkte erwähnt, die auch irgendwie definitorisch für den Begriff des Kriegs wahrscheinlich doch sehr zentral sind. Du hast erwähnt, dass der Krieg immer mit so etwas wie einer, nennen wir es so, Macht über Körper oder mit einer gewissen Körperlichkeit, mit einer ganzen Disziplinierung zu tun hat. Und gleichzeitig auch erwähnt, dass Kriege in irgendeiner Form, oder zumindest angedeutet, dass Kriege nicht so sehr oder unbedingt einen Gegensatz vom Frieden bilden, sondern vielleicht immer mit dem Frieden zusammenzudenken sind. Es gibt diese auch berühmte Vorlesung von Michel Foucault, in der er erwähnt, dass Clausewitz eigentlich eine bereits sozusagen populär herrschende Meinung umgedreht habe, nämlich dass nicht so sehr der Krieg die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln sei, sondern dass die Politik eigentlich so etwas wie eine Austragung des immerwährenden Kriegs, des in irgendeiner vom totalen Kriegs vielleicht, ohne jetzt diesen, aber auch Nazi-Terminus jetzt verwenden zu wollen, also dieses Kriegs doch mit anderen Mitteln sei. Das heißt, Krieg und die moderne Form der Gesellschaft schließen einander doch nicht aus oder umgekehrt sogar. Sie bedingen einander. Kann man das so sagen?
Naja, man kann. Da sind wir, also jetzt vom Disziplinären her, werden wir, glaube ich, bei dieser Frage, bei der Unterscheidung, nicht bei der Unterscheidung, also bei der Staatswertung. Und da muss man natürlich sehen, kein Staat, sei er noch so demokratisch, ist ohne Gewalt auf die Welt gekommen. Also die Bildung von Nationalstaaten entsteht sozusagen in der Regel aufgrund von Kriegs, sei es Bürgerkrieg oder sozusagen Krieg zwischen Nationalstaaten und ist Blut. Das also einer der Dinge, die in der Foucault-Vorlesung, die du genannt hast, herausgestrichen wird und da sozusagen auch einem Diskurs zugeordnet wird, der das immer wieder hervorholt, betont und sichtbar macht. Und der dann eben weiter schließt, dieser Diskurs, sogenannte Diskurs des Rassenkampfes, dass der Krieg eben mit der Staatswerdung und mit dem Gesetz nicht beendet ist, sondern weitergeht, weitergeführt wird, auf welchen Ebenen auch immer. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wo ich denke, Moderne und Krieg gehört zusammen, ist über das Element der Gewalt, das natürlich auch nach der Staatsgründung sozusagen zur Verteidigung oder zur Expansion Krieg eingesetzt wird. Das ist einfach ein historischer Tatbestand. Die Frage, die Problematik ist dann die, sozusagen ist das, wie kann man diesen historischen Tatbestand erklären? Also welche Erklärungsmuster nehmen wir dafür in Anspruch? Da gibt es jetzt sozusagen, kann sich jeder überlegen, ja, also entweder sagt man, dass das über ökonomische Interessen geht, das wäre Krieg ums Öl, das wäre dieses Muster, oder ein Krieg entsteht aufgrund sozusagen nicht kompatibler kultureller Muster, das wäre Huntington, Krieg der Kulturen, ich biete noch eins weiter, ein weiteres an, was ein bisschen quer liegt. Das geht auf Carl Schmitt zurück und der sagt, dass überhaupt im politischen ein Freund-Feind-Verhältnis involviert ist. Politik bezieht sich auf eine Freund-Feind-Konstellation und wenn sich diese Konstellation intensiviert, dann kann es zum Krieg kommen. Mhm. Also würde als Grundlage so eine Art notwendige Freund-Feind-Konstellation irgendwie ansehen, die im Kriegsfall sich sozusagen intensiviert. Der Clou an diesem Argument von Carl Schmitt ist nun der, dass er sagt, dass aber dieser Feind, er spricht in einem Text so ganz poetisch von meinem Bruder, der Feind ist, er will damit sagen, dass also dem Feind ein maximales Maß an Anerkennung entgegengebracht wird und da haben wir hoffen vielleicht eine Überleitung zum nächsten Block. Bei allen moralisierenden Kriegsdiskursen ist genau das nicht der Fall. Also diese Art der Anerkennung irgendwie dem Feind gegenüber wird in den moralisierenden Kriegsdiskursen, und das wäre dann sozusagen der vierte Punkt, wie man das begründet, wird dem nicht zugesprochen und so ist der Feind dann der Verbrecher, der eigentlich gar kein Recht hat, einen Krieg zu führen, der Verbrecher. Und als solcher ist er auszumerzen.
Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unseren Schützengräben aus. Und der Morgen leuchtet aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit. Doch wir sind bereit, wir kämpfen und wir siegen für dich. Freiheit! Den Faschisten werden wir nicht weichen, schickt er auch die Kugeln hageldicht.
mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen. Und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und wir siegen für dich. Freiheit! Rührt die Trommeln, fällt die Bajonette. Vorwärts Marsch, der Sieg ist unser Lohn. Mit der Freiheitsfahne brecht die Ketten. Auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und wir siegen für dich.